Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, wo ich es noch nicht gemacht habe. Ich habe eigentlich oder möchte mich auch mal bei Juliane bedanken für den Dienst, den sie machen tut, weil ich weiß, was es heißt, ob es ein Lobpreis ist, ob es eine Verkündigung ist, ob es im Hüttendienst ist, ob es im Dienst ist, in die Gemeinde, egal was man tut, man steht ständig unter Anfechtungen. Ist es so? Man hat extremen Kampf. Und ich bitte auch ganz besonders für die Geschwister, die im Dienst auch sind, dass die Geschwister wirklich für sie im Gebet eintreten. Weil es ist nicht einfach. Und ich bin ja in letzter Zeit öfters hier als Gastprediger und auch als Besucher, wenn ich hier in der Gemeinde komme. Und ich kann ja immer wieder sehen, Juliane ist diejenige, die jeden Sonntag hier vorne steht. Und ich denke, sie steht ganz besonders unter Befeuerung. Und deswegen möchte ich euch am Herzen legen, auch für Juliane auch ganz besonders zu beten. Weil ich kann mir das unheimlich als schwer vorstellen, jeden Sonntag hier vorne zu stehen und zu predigen. Wir leben alle aus der Kraft Gottes, versteht mich da nicht verkehrt. Und trotzdem ist alles mit dem mit Arbeit verbunden und der Teufel schläft nicht und er feuert auf unsere Herzen los. Und gerade im Lobpreis, wenn jemand hier vorne steht, ist er unter Beschuss, weil im Lobpreis geht das nicht darum, dass wir die richtigen Töne treffen und gut singen können, sondern das Herz muss stimmen. Amen. Und darauf hat der Feind und schießt er ab. Und im Alltag mit Gott, mit seinem Leben in Ordnung zu leben und in der Gemeinschaft zu leben, ist gerade für so einen Menschen oder für so einen Bruder oder Schwester notwendig, wenn sie hier oder er jeden Sonntag hier vorne stehen muss. Deswegen danke nochmal, Juliane, für den Dienst. Die letzte Predigt, die ich hier über Petrus gepredigt habe, aus dem Petrusbrief, und da habe ich ja schon angedeutet, vielleicht, dass ein zweiter Teil daraus wird, und siehe da, wir haben einen zweiten Teil. Und das ist mir auf den Herzen gelegt worden und das möchte ich gerne euch bringen. Und trotzdem möchte ich auch nochmal beten, trotz Linda schon für mich gebetet hat, möchte ich auch nochmal beten. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du mir wirklich diese Freimütigkeit durch die Kraft deines Heiligen Geistes gibst, das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, Herr, dass wir mehr dich sehen und erkennen, wie es du wirklich bist, Herr. Es geht darum, dich in deiner Gnade und Liebe zu sehen und zu erkennen, Herr Jesus, dass unser Leben anfängt, Farbe zu bekommen, dass wir aus jede Gesetzlichkeit und Druck rauskommen, Herr, und in der Gnade und Liebe zu dir wirklich wachsen, Heiland, Herr, und dass wir ein Zeugnis sind in unserem Umfeld, Herr, wo es uns abzuschmecken ist, Herr Jesus Christus, Herr, dass wir eine liebende Beziehung zu dir haben, Herr, dass wir nicht unter ein Joch leben, sondern unter eine Gnade und Liebe, die du uns tagtäglich schenken tust. Danke dafür, Herr. Amen. Ich habe ja das letzte Mal gepredigt, wo es ja darum ging, dass die Gnade und der Friede Gottes immer mehr in unseren Herzen zunehmen soll. Das ist, wozu uns die Bibel anhält. Nicht, wie ich es auch schon beim letzten Mal gesagt habe, wir bekehren uns, Herrn, das Evangelium und bekommen dann auch wahrlich wirklich Frieden mit Gott und haben Frieden mit Gott, erleben auch Gnade. Und doch, wenn es darum geht, diese Errettung zu erfahren, und das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, dann genügt vielleicht ein Blatt Papier von der ganzen Bibel, um diese Errettung zu bekommen und diese Gnade und diesen Frieden zu erfahren. Aber Gott hat uns die ganze Bibel geschenkt. Und die ganze Bibel, wenn man sie durchforscht und wenn man mit sie beschäftigt ist, lernt man immer mehr von Gott, lernt man immer mehr von Jesus Christus kennen. Lernt man immer mehr, was es wirklich bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, errettet sein zu dürfen, an ihn glauben zu dürfen. Lernt man immer mehr, dass uns nicht es auferlegt ist, jetzt sind wir errettet, jetzt hast du einen neuen Staat, nun streng dich ja mal an, dass du auch noch das Ende erleben tust, dass du das Ende noch schaffen tust. Das wäre Gesetz. Das wäre Christus am Kreuz und nun hast du einmal bist du errettet, dein Konto ist auf Null und nun pass mal auf, dass er nicht zu doll in Minus geht, dann nippelst du am Ende noch ab. Das wäre ein grausames Evangelium. Es wäre kein Evangelium, wofür Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Kennt ihr dazu Amen sagen? Also, ich nehme euch erst einmal mit, ein Stück zur Erinnerung, was ich beim letzten Mal an Predigtverse euch vorgetragen oder vorgelesen habe, um dass ihr wieder ein Stück mit mir mitgehen könnt. Ja? Und wir haben ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 15 gelesen, wo es heißt, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch dies durch die Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Wie ich habe das ja auch letztes Mal gesagt, gerade das, jemand, der wo am Sterben ist, der weiß, dass er bald von dieser Erde geht, was ihm wichtig gewesen war, das, was er niederschreibt und an die Nachwelt oder vielmehr an die Gemeinde Jesu zurücklässt, an die Geschwister, was ihm am allerwichtigsten ist. Das hat Petrus niedergeschrieben. Und wir haben gesehen, und da habe ich euch ein Stück mitgenommen, dass es für Petrus wichtig gewesen ist, das Evangelium in Fokus zu behalten. Dass wir aus Gnade errettet sind. Dass wir zu unserer Errettung nichts hinzugetan haben und nichts hinzutun können, sondern dass es alleine wirklich Christus ist, der uns errettet. Von Anfang bis zum Ende. Amen. Und Petrus war das wichtig gewesen, für seine Geschwister das zu hinterlassen. Und wir haben gesehen, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2, in die Eingangsverse von diesem Brief, da schreibt Petrus, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseren Herrn. Gnade soll euch noch vermehrt werden. Und ich habe euch versucht, ein wenig aufzuzeigen, dass er von diesem kostbaren Glauben, den wir empfangen haben, nicht nur er, sondern er spricht hier die Gemeinde Jesu, er spricht die Geschwister an, die wir empfangen haben. Ein Glaube, den wir selbst aus uns nicht produzieren können, weil wir nur irdisch sind. Wir können nur einen Glauben haben, der bis zur Haarspitze reicht. Wir können keinen Glauben haben. Wir haben nichts in uns, dass wir das Geistliche sehen und verstehen. Wir können nicht in den Himmel reingucken. Und Gott muss uns Offenbarungen geben. Gott muss uns diesen Glauben schenken. Und ich habe es euch auch versucht zu erklären, dass ja auch Glaube für Heilungen ist ein Glaube, der nicht zur Rettung ist. Viele denken, wenn sie Glauben für Heilungen haben und Kranken Heilungen und Wunder erlebt haben, dass sie diesen Glauben haben. Aber wir können ja sehen von Evangelium her, dass genau diese Heilungswunder eigentlich eine Hinführung sind zu Glauben an Jesus Christus, um dass wir errettet werden. Weil wir können sehen in der Bibel, Zeugnisse davon sind, dass Menschen geglaubt haben und geheilt worden sind, aber auch wieder weggegangen sind. Richtig? Aber Glaube, der wirklich rettet, ist ein Glaube, der wirklich aus dem Wort Gottes kommt. Und den können wir nicht selbst produzieren. Das macht Gott durch sein Wort und durch seinen Geist. Ich möchte dazu Römer Kapitel 10, Vers 17 lesen. Ich weiß nicht, ist das möglich, dass man vielleicht die Bibelstellen immer mit rantut, dass man das lesen kann? Weil es ist immer auch wichtig, dass man selber die Bibelstellen lesen kann. Ich kann hier vorne euch viel. Römer Kapitel 10, Vers 17. Ich kann euch viel vorlesen, aber wenn man es selber einmal gelesen hat, ist es auch sehr, sehr wichtig. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und für mich ist es ja immer wichtig, das, was ich hier vorne sagen tue, was ich verkündigen tue, dass es auf der Grundlage von der Schrift ist. Nicht das, was ich mir ausdenken tue. Sondern die Bibel sagt, durch zwei und drei Zeugen wird eine Wahrheit bekundet, wird sie bestätigt. Und mein Ansinnen ist immer, und versuche ich immer, durch zwei oder drei Schriftstellen zu bezeugen, dass das Wahrheit ist. Und ich kann nur das predigen, was in die Schrift steht. Und ich muss das predigen, was in der Schrift steht. Dazu bin ich verpflichtet. Ich kann nichts was wegnehmen und ich kann auch nichts hinzutun. Das ist mein Ansinn. Ob ich es immer wieder schaffen tue, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist im Grunde genommen meine Herzensgesinnung. Und für das Wort Gottes brauche ich mich nicht zu schämen oder muss ich keine Angst haben, weil es steht geschrieben. Punkt. Und ich versuche immer Zusammenhänge zu finden von der Schrift, die sich bestätigen, wo das Wort Gottes selber sprechen tut. Wo ich nicht einen Vers nehmen tue, was hineininterpretieren tue, das ihr mir dann abnimmt und glaubt. Sondern ich versuche Schriftstellen zusammenzuführen, um ein klares Bild darzustellen, was die Schrift selber sagt. Okay? Das gelingt mir vielleicht nicht immer, aber es ist mein Ansinnen und es ist mein Gebet. Und deswegen kann ich sagen, das ist nicht meine Idee, es ist, steht geschrieben. Punkt. Wir sehen es weiter in Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Glaube ist eine Gabe Gottes. Und wir lesen noch eine Schriftstelle aus Philipper Kapitel 1, Vers 29. Da heißt es, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Euch ist es auf Blick auf Christus geschenkt worden, an ihn zu glauben. Es ist ein Geschenk. Auch für ihn zu leiden, das ist ein anderes Thema. Aber selbst das Leiden ist ein Geschenk. Na, da packt sich doch jeder an den Kopf und sagt, was soll das ein Geschenk sein, wenn ich leiden soll? Bist du jetzt völlig bekloppt? Aber da drin liegt ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis können nur wirklich wiedergeborene Kinder Gottes verstehen. Richtig? Aber das ist auch heute nicht das Thema. Wir wollen weiter vom Glauben her bleiben, von diesem Thema. Wir können also sehen, dass durch Petrus sein Leben Gottes Gnade wirklich zu erkennen ist. Und das ist immer was Wunderbares, wenn wir durch biblische Personen das Heilshandeln Gottes sehen dürfen. Dass wir Gottes Charakter sehen dürfen, wie er mit Menschen umgeht. Das offenbart seinen Charakter. Das zeigt, wie er in seinem Wesen ist und wie er mit fehlerhaften Menschen umgeht. Wie sein Wirken ist an Menschen, richtig? Daraus lernen wir viel. Und deswegen müssen wir uns das auch anschauen, weil da sehr viel Ermutigung in steckt. Dadurch lernen, wie Gottes Liebe und Gnade, seine Fürsorglichkeit, wie er selber ist. Und umso mehr wir es verstehen und sehen, umso mehr kommen wir in diese Freiheit rein als Kinder Gottes. Nicht unter ein Joch zu stehen, sondern von der Liebe Gottes und seiner Gnade angetrieben zu sein. Wir können sehen von Petrus, wie sein Charakter auch verändert werden musste. Wir können sehen, auf eine Seite hat er so große geistliche Offenbarungen bekommen und auf andere Seite im nächsten Moment war er total fleischlich. Wir lesen es jetzt zum Beispiel in Matthäus 16, die Verse 16 bis 17, wo Jesus Fragen tut, das Volk, was von ihm annimmt, wer er sei, ob er Elia, Jeremia oder ein großer Prophet ist, sagt Petrus ab Vers 16. Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Wir lesen es, wir haben das Evangelium, wir können es jetzt einfach so lesen. Petrus hat kein Evangelium gehabt, ein neues Testament, er hat nur das Alte Testament gekannt. Und er hat eine geistliche Offenbarung bekommen, wer Christus ist. Das lässt sich für uns heute so einfach lesen. Aber was das bedeutet, so eine geistliche Offenbarung zu bekommen, in der Zeit, wo gerade Petrus gelebt hat. Wir können sehen in Johannes Evangelium, wo die Speisung der 5000 ist. Und wenn man Bibelkommentare lesen tut, dann wird ja von gelesen, dass es mindestens an die 12 oder 15.000 Menschen gewesen sind, die mit 5 Brote und 2 Fische, die vermehrt worden sind, gespeist worden sind und das Wunder erlebt haben. Und das Volk, das ist Jesus hinterher dann gelaufen, die dieses Wunder erlebt haben, die zum Essen und zu Trinken bekommen haben. Ist in Johannes Kapitel 6, wenn ihr es lesen wollt, ein wunderbares Kapitel. Und Jesus hat dieses Zeichen offenbart, wer er wirklich ist. Und die Leute haben nicht nach den Zeichen gefragt, haben nicht nach dem gefragt, was Christus verkündigt hat im ganzen Kapitel 6. Sondern Jesus selber sagt es in Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ich Zeichen nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Deswegen haben sie Jesus gesucht. Schau, das ist auch, was wir heute erleben, dass viele Menschen sich zum Christentum bekennen. Viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber worum geht es ihnen? Dass sie Heilung bekommen. Dass sie all ihre Sorgen auf ihn werfen dürfen. Dass sie für ihre Sorgen bitten dürfen, dass rundum ihre Bedürfnisse gesorgt wird, was mit ihrem Wohlbefinden zu tun hat. Da hängen sie Jesus alle hinterher. Aber dass sie wirklich verstanden haben, wer Christus ist, dass es durchgedrungen ist, dazu reicht es nicht. Das ist nicht nur in Johannes Kapitel 6 zu sehen, das ist ein ganz aktuelles Thema, nach meiner Meinung, dass wir heute einen großen Stil sehen. Solange es um unsere Bedürfnisse geht, solange Gott alles tut, was wir brauchen und was wir nötig haben, wehe, das Gebet wird nicht erhört. Ich kenne genug Stimmen, Nicht nur eine oder zwei, ich kenne genug Stimmen, die ganz klar gesagt haben, ja, warum soll ich denn an Gott glauben, wenn er mir dann nicht hilft? So ein Verständnis haben die von Gott. Und genau das ist, was es hier auf den Punkt getroffen hat, wovon Jesus gesprochen hat. Und schau, was ist von Petrus zu lesen, in die Verse, in selben Kapitel 6, die Verse 67 und 68, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Alle anderen sind weggelaufen. Petrus hat ein viel tieferen Verständnis davon bekommen. Der hat von dem Kraft bekommen. Der hat von dem was verspürt in sein Leben. Der hat gewusst gehabt, das ist Leben für mich, was aus Jesus seinen Mund kommt. Das ist nicht nur Worte, sondern lebendige Worte, Gottes Worte. Gott redet aus ihm, Gott selber. Das hat Petrus verstanden, was für eine Offenbarung das gewesen ist. Und doch können wir auf der anderen Seite sehen, dass Petrus getadelt worden ist. Solche geistliche Offenbarungen zu bekommen. Und wir kennen in Matthäus Kapitel 8, die Verse 29 bis 33, wo Jesus gelehrt hat, dass er von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten, von den Hohenpriestern, von das Volk verworfen wird, ja sogar sterben muss und am dritten Tag auferstehen wird. Da hat ihm Petrus nach der Seite genommen und hat gesagt, das sollte dir ja nicht passieren. Und Jesus musste ihn tadeln, musste zu ihm sagen, ich glaube, das würde keiner von uns Herren wollen. Geh weg von mir. Das ist von Satan. Geh weg von mir, Satan. Wir lesen das vielleicht in die Verse 32 bis 33. Markus Kapitel 8, die Verse 32 und 33. Kann man das mal sehen? Und er redete das Wort mit Offenheit und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Das möchte keiner von uns hören wollen. Nicht einer. Petrus, Sonne, geistliche Offenbarung zu bekommen und auf der anderen Seite wird er mit Satan betitelt, er soll hinter ihm gehen. Unglaublich. Aber so ist der Mensch. So ist der Mensch, wenn er es auch gut meint, kann er unheimlich fleischlich meinen und da kann nicht der Geist Gottes aus ihm reden, sondern jemand anders. Ist das möglich? Bei Petrus war es möglich. Die Schrift bezeugt es. Wir können weiterlesen und die Bibelstellen, die brauchen wir nicht anschauen. In Matthäus 26, die Verse 36 bis 46, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und wo er darum bittet, dass sie wachsam sein sollen und mit ihm beten. Na, was macht Petrus? Der pennt ein. So topgeistlich ist er. Dass da, na überlege mal, Jesus persönlich sagt zu dir, wach mit mir und bete mit mir. Was das mit dich machen würde. Jesus selbst sagt zu dir, bete mit mir. Und was macht Petrus? Der schläft ein. Wir können sehen, dass er in seiner Euphorie, wie er Jesus auf dem Wasser hat gehen sehen, in Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 36, da ist er aus dem Boot gestiegen, ist ein paar Schritte gegangen auf dem Wasser und dann, der Glaube hat nicht lang angehalten, ist abgesagt. Da hat er geschrien, helf mir. Wir können sehen, immer was Geistliches da und dann auf dem Ende reicht das nicht aus, nippelt er jedes Mal ab. Wir können auch noch sehen in Johannes Kapitel 18, die Verse 10 bis 11, wo Jesus verhaftet wird. Und Petrus in seiner Euphorie, was macht er? Weil er meint, dass das richtig ist, nimmt das Schwert und haut jemanden Ohr ab. Und Jesus sagt, das ist ein No-Go. In seiner Euphorie handelt er, was Gott nicht will. Und die Krönung, die wir ja sehen, ist, dass er Jesus verleugnen tut. Ein Petrus, der solche geistliche Offenbarungen hat, ein Petrus, der so oft auch gefallen ist, der in sein Wesen her verändert werden musste. Die Krönung ist, er verleugnet Jesus. Ich möchte aber zuerst in Lukas Kapitel 22 die Verse 31 bis 34 lesen. Und der Herr sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennest. Das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, wenn wir einen so live erleben würden, der Christus in dieser Art verleugnen täten, wir würden sagen, na, ob das wirklich mit denen sein Glauben alles so recht ist und ob der wirklich ein Kind Gottes ist, na, das denke ich mal nicht. Und wie viele von uns haben Angst, in solche Situationen zu kommen. Schau, in Matthäus, da wird das ja noch drastischer aufgezeigt, wie Petrus verleugnet hat. In Matthäus Kapitel 26, Vers 70, da heißt es: Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Da hat sich völlig blöd gemacht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Da hat einer auf blöd gemacht. Und weiter können wir in Vers 72 im selben Kapitel lesen. Und wieder leugnete er mit einem Eid. Diesmal stellte er sich nicht nur blöd, sondern diesmal unterstrich er es noch mit einem Eid. Ich kenne den Menschen nicht. Das hat er sogar geschworen. Das ist nicht einmal mal bloß zu sagen, den kenne ich nicht. Da hat noch einen oben drauf gesetzt. So ein Petrus. Und in Vers 74 fing er sogar an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Zu fluchen und zu schwören. Ich kenne ihn nicht. Also das ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht nur einmal verleugnet, nicht zweimal, dreimal und in so eine drastische Weise. Seht ihr, die Bibel verschweigt uns ja das nicht. Die zeigt uns ja das. Wie die Menschen, die Nachfolger Christi sind. Da zeigt uns ja ihre, dass sie, wenn sie neu sind, dass sie nicht perfekt sind. Gott hat sich das Unvollkommene ausgesucht. Da hat sich vor denen ausgesucht, die von nichts vor die Welt sind, die nichts vom Glauben her, was Nachfolge betrifft, an Gott zu glauben. Da haben die nichts drauf. Na genau die hat er sich aufgesucht, weil er sich an die verherrlichen will, weil er da genau seine Ehre zustande kommt. Nicht, weil das so nicht kluge Köpfe sind und weil sie alles kennen und so treu sind und so belastbar sind und nie aufgeben und zu allen wirklich hundertprozentig stehen, sondern wir haben alle als Kinder Gottes in irgendeiner Weise irgendwo immer wieder versagt. Ist es nicht so? Und es ist Gottes Treue, die an unserem Leben bleibt. Es ist seine Liebe, es ist seine Gnade. Wir haben es in der Anleitung gehört von dem Bund, von dem ewigen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, von dem er nicht abrücken tut, weil wir sind von diesem Bund Nutznießer. Mit uns hat er den Bund nicht geschlossen. Diesen Bund hat er mit Christus geschlossen. Es ist ein Blutbund zwischen ihm und Christus. Wer will den brechen? Wir sind Nutznießer von diesem Bund. Nichts anderes. Wir werden mit reingenommen in diesen Bund. Ist das nicht was Wunderbares, wenn wir so von die Treue Gottes lesen können? Wir können sehen, wie Petrus, wie oft oben top geistlich wirklich gewesen ist und auf der anderen Seite ruckzuck total fleischlich, ja sogar bis dahin, dass er sogar Christus verleugnet hat. Und was können wir von der Bibel sehen? Und doch, in Römer Kapitel 11, Vers 29, da heißt es, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unveränderlich. Gottes Gnadengaben. Tu bitte Römer Kapitel 11, Vers 29. Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unwiderruflich. Selbst bei einem Petrus, der so versagt hat, den er als Hirten berufen hat, diese, trotz sein Fallen, trotz sein Versagen, trotz seiner Verleugnung, trotz all seine Fehler, wir würden, wenn wir so einen sehen würden, erleben würden, na, wir würden die hundertprozentig in Frage stellen. Wir würden sagen, na, der und Hirte und Pastor in die Gemeinde, ältester Prediger, na, niemals. Da soll erst einmal 20 Jahre lang in der Heiligung gehen, dass er erst einmal innerlich aufgeräumt ist. Dann können wir den vorne stehen lassen. Bei Gott ist es anders. Gott beruft durch seine Gnade und er wird sie nicht widerrufen. Ist das nicht was Wunderbares? Hast du eine Berufung? Hast du, wo Gott dich zugerufen hat? Dann sage ich dir, das sagt das Wort, das sage ich dir nicht, das sagt das Wort Gottes. Seine Gnadengaben und seine Berufungen sind unwiderruflich. Lass uns nochmal zu Lukas 22, die Verse 31 bis 34 zurückgehen. Der Herr sprach zu Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und jetzt kommt es, und du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Petrus hat diese Gnadenserfahrung von seinem Herrn wirklich erfahren. Er hat es erfahren, er hat verleugnet. In diesem Moment hat er keinen Glauben gehabt. Da war er total fleischlich, total von seinen Ängsten behaftet. Da hat er null Glauben gehabt. Und Jesus hat gebetet, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Heißt das, dass wenn Jesus für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir in Situationen kommen, wo wir immer Glauben haben? Mitnichten, bei Petrus können wir es sehen. Jesus hat dafür gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Wenn wir auch fallen, wird irgendwann unser Herz zur Buße kommen. Wird dieser Glaube irgendwann wieder in unseren Herzen aufsteigen. Und dann werden wir wieder zur Buße kommen. Wir werden nie diesen fleischlichen Weg weitergehen. Und warum? Weil ich doch nicht so glaubensstark bin. Weil ich jemanden haben tue, der für mich betet, dass dieser Glaube nicht aufhört. Das ist das, was die Schrift sagt. Ich kann es nicht auslöschen. Die Bibel sagt, wir müssen glauben. Die Bibel spricht davon, wir sollen nachfolgen, wir sollen treu sein. All diese Dinge spricht ja von die Bibel. Aber das ist der eine Teil, was von den Menschen, an den Menschen angelegt ist. Aber wir müssen sehen, das, was Gott auch tun tut, wir müssen bloß nicht den Menschen sehen. Die Bibel ist von Gott geschrieben. Von Gott ist es an den Menschen gekommen. Und als allererstes zählt das, was Gott mit den Menschen macht und nicht, was wir machen für Gott. Was machen wir denn für Gott? Wir können doch nur das machen von Gott, das uns der Heilige Geist schenkt. Wer kriegt denn die Ehre, Gott oder wir? Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen zusammen. War er faul? Nein, er sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle zusammen. Aber nicht ich, sondern die Gnade, die in mir wirkt. Kein anderer Grund. Kein anderer Grund. Und das muss uns bewusst sein. Schau, deswegen konnte auch Petrus, wie Jesus zu ihm gesagt hat, und
wenn du dann, ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre, und du bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Petrus ist zur Umkehr, zur Buße gekommen. Judas hat sich lieber das Leben genommen, ehe er Buße getan hat. Petrus hat Buße getan. Warum? Weil Jesus für ihn gebetet hat, dass dieser Glaube nicht aufhört. Und er sagt, wenn du diese Gnade an dein Leben erfahren hast, dann ermutige deine Geschwister damit. Ermutige deine Geschwister damit, was für eine Gnade und Liebe ich für dich habe. Wie ich dich wirklich in meiner Hand halten tue. Wo du versagen tust, wo du kein Glauben, keine Kraft hast. Und ich für dich da bin, dass ich dich wieder auf den richtigen Weg bringe, weil du in meiner Hand bist und niemand dich aus meiner Hand reißen kann. Und das können wir dann lesen im Brief von Petrus. In 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Das ist dann zu sehen. Versteht ihr? Seht, was mit Petrus passiert ist in seinem Leben, was ich gerade euch aufgezeigt habe. Und schaut, was er im 1. Kapitel, Vers 5 schreibt. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Das war seine Erfahrung gewesen. Das hat er niedergeschrieben. Ich bin bewahrt worden, dass ich nicht völlig abdrifte und verloren gehe. Und meinen eigenen Weg gehe, wie Judas, der sich das Leben genommen hat. Sondern er sagt, guck, wie ich bewahrt worden bin. Und aus dieser Bewahrung, aus dieses Zeugnis, was er von Christus selber in sein Leben hat, kannst du von die Verse her sehen, wie es bestätigt wird. Könnt ihr da noch mitgehen? Ich kann nur das zitieren, wovon die Bibel hier sprechen tut. Nichts anderes. Ich habe noch nichts reininterpretiert. Habe ich was reininterpretiert? Ich habe euch nur aufgezeigt, von der Bibel her, mit der Person, was in seinem Leben passiert ist. Nichts anderes. Und von seiner Schrift her, wie er von seiner Prägung, was er im Glauben erlebt hat, niedergeschrieben hat. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat das niedergeschrieben. Das war nicht Petrus seine Idee, sondern das war das, was der Heilige Geist, was Gott durch Petrus sein Leben gewirkt hat. Weiter lesen wir in 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Der Glaube, der ist so kostbar, weil er dich an Christus hält. Und wir in unserem Alltag, wir versagen. Und Gott ist derjenige, der treu ist. Nicht wir sind diejenigen, die treu sind. Gott ist derjenige durch seinen Geist in unsere Herzen, der uns immer wieder zur Umkehr und Buße führen tut. Mensch, der hat uns als die elendsten Sünder, die nichts von Gott wissen wollten, die hat er Gnade geschenkt, die kamen zur Umkehr und zur Buße. Ist das wahr? Das hat Gott getan in unseren Herzen, das können wir uns nicht selber auf die Brust schreiben. Er in seine Gnade hat es gewirkt, dass wir zur Buße kamen. Römer Kapitel 2, ich glaube 4 oder 14, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass die Gnade Gottes euch zur Buße leitet. Nicht wir sind diejenigen. Gott ist es in seiner Gnade, der uns diese Offenbarung schenkt, der uns diese Erkenntnis schenken tut und dass wir dann zur Buße und Umkehr kommen. Nicht wir. Dieser Gedanke, das ist nicht fremd, das ist nicht nur ein neutestamentlicher Gedanke, sondern das kennen wir vom Alten Testament, von der ganzen Schrift her sehen. Wir sehen es im Psalm von David 51, Vers 12, schreibt David, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. David hat Ehebruch begangen, David hat indirekt Mord begangen. Und was schreibt er? Schaffe mir ein reines Herz, ich kann es nicht schaffen, und schaffe in mir einen festen Geist. Weil er sein Leben gesehen hat, wie es instabil ist, was wirklich gegenüber Gott bedeutet, geistlich oben top zu sein. Und was sagt er weiter im Psalm 51, die Verse 14 und 15? Verwirf mich nicht vor dein Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils, und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege, und die Sünder werden zu dir umkehren. Genau das, was Petrus gemacht hat. Genau das, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Genau das findest du bei David. Genau das, dass er ihm die Gnade schenkt, dass er wieder zur Buße kommt, dass er wieder zur Freude an sein Heil kommen tut, dass er wieder Freude an Rettung und an Gott hat. Und aus dieses Gnadenerlebnis, das er erlebt hat als Sünder, dass er ihn sein Geist festigen tut, sagt er, und ich will hinausgehen und will die Leute, die Sünder, von dieser Gnade zeugen, wie du wirklich bist. Amen. Das ist genau das, wovon die Bibel sprechen tut. Von einem gnädigen Gott, der sich ein Volk zubereitet zu seiner Ehre. Das ist der Gott, der gesagt hat, ich bereite mir ein Volk zu und ich werde es machen, dass ich ihnen ein neues Herz gebe, dass ich das Steinerne wegnehme, das fleischende Herz hineingeben tue. Und ich werde es machen, dass sie in meine Ordnung und meine Gebote beobachten und sie tun. Und sie werden sich schämen über das, was sie früher begangen haben. Das kennen wir nicht aus uns selber. Das ist Gottes Werk an wiedergeborene Christen. Amen. Amen. Und er hat uns verheißen und sagt uns, Leute, ich habe euch nicht nur diesen Glauben geschenkt, ich bewahre euch auch. Euch wird euch niemand mehr aus meiner Hand rauben. Ich habe mit meinem teuren Blut für euch bezahlt. Ihr seid mein Eigentum. Das ist das, was Jesus sagt. Gott hat uns nicht gerufen, um dass wir am Ende dastehen als Verlierer und nicht mehr zu Gottes Ehre sind. Das hat das Volk Israel versagt, wo sie Zeugnis draußen für die Nationen sein sollten, dass es einen lebendigen, einzigen, wahren Gott gibt. Und das Volk hat versagt. Lese mal bitte Hesekiel, Vers 36 ab Vers 14. Da sagt Gott, und jetzt werde ich dafür sorgen, dass meine Ehre, jetzt werde ich wachen über meine Ehre, weil ihr da drin versagt habt. Und wie oft versagen wir als Kinder Gottes und geben Gott nicht in den Alltag die Ehre, die ihn gebührt. Wir werden alle verratzt, wir werden alle schon wieder weg. Aber Gott in seiner Gnade, ich sage immer wieder, Adam und Eva, die haben im Paradiesgarten mit ein Gebot Probleme gehabt und haben versagt. Und wir leben in eine sündige Welt. Richtig? Und wir meinen, wir sind so eine Top-Christen, wir sind so gut, wir schaffen es bis zum Ende, dass Gott uns auf die Schulter klopft und sagt, toll gemacht. Es ist allein die Gnade Gottes. Ich kann es immer wieder nur sagen. Und ich sehe, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Aber ich möchte euch bitte noch sehen von Jesus, dass er selber davon spricht. Nämlich in Johannes Kapitel 17, Vers 9, da betet Jesus, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus selbst bittet für die, die du mir gegeben hast. Wer war das? Er rettete Menschen, die Aposteln, die ihm gegeben sind. Jetzt könntest du sagen, na ja, das ist ja vielleicht so auf die Aposteln gemeint. Dann lest mit mir Vers 20, Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Durch was glauben wir? Durch die Aposteln, durch das, was niedergeschrieben worden ist in der Bibel, das Neue Testament. Durch die ihr Wort sind wir zum Glauben gekommen. Und er sagt, für die bitte ich. Genauso für die bitte ich. Und was bittet er? Jesus selbst bittet es. Nicht irgendjemand. Manche meinen ja, es müssen sie ein bisschen abschwächen und sagen, na, das hat ja Paulus geschrieben oder gesagt. Und das hat ja Petrus geschrieben.
Quatsch, sowas. Das hat der Heilige Geist geschrieben, nicht in Petrus und nicht in Paulus, sondern das hat der Heilige Geist, Gott selber, niedergeschrieben, hat genau denselben Wert. Aber hier dürfen wir erst von Jesus selber hören, sein Gebet. Nämlich 17, Johannes Kapitel 17, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in die Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Und in Johannes Kapitel 17, Vers 15 heißt es, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Hat Jesus, haben die Aposteln, haben sie nicht erlebt, dass sie verhaftet worden sind, dass sie geschlagen worden sind? Was hat denn Jesus hiermit gemeint? Er bewahrt sie vor dem Bösen. Die haben doch wirklich Verfolgung erlebt. Hat er sie davor bewahrt vor dem Bösen? Na, die haben die volle Kanne abgekriegt. Was hat denn Jesus hier gemeint? Bewahrt vor dem Bösen. Richtig. Dass der Teufel nicht so viel Einfluss auf ihr Leben und auf ihr Herz haben, dass sie sich von Gott absagen und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Genau das ist das Ansinnen von Teufel. Genau das will er in unseren Herzen wirken. Und er sagt, davor bewahrt er uns. Und wodurch bewahrt er uns? Durch die Kraft seines Heiligen Geistes, dass er immer wieder Neues in unseren Herzen wirkt. Bitte, lässt mich nur noch diese Verse vorlesen, um es abzuschließen. Ich will euch zeigen, diesen Gedanken, euch festigen, dass das wirklich auch ein Ansinnen von Paulus gewesen ist. Nicht nur, dass es Petrus, nicht, dass es nur Jesus selber gesagt hat, sondern Petrus selber auch erlebt hat. Nämlich, da heißt es in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 18, da sagt Paulus, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein Himmelreich. Sagt Petrus selbst. Lest es. Er wird mich bewahren für sein Himmelreich. Was für ein Problem hat dann Paulus gehabt? Das kennen wir in die Verse 15 bis 17 lesen. Da heißt es, kannst du ja bitte mit anschlagen, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihn vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hütet auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Ich werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand bei mir und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wäre und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus den Rachen des Löwen. Paulus hat das Evangelium verkündigt und er spricht hier von dem Schmied Alexander, von dem er sehr stark angefochten ist und der sehr stark gegen ihn gegangen ist. Und Paulus hat Ängste gehabt, hat Ängste davon gehabt, dass er versagen tut, dass er seine Sachen einpacken tut und weglaufen tut und das Evangelium nicht mehr zu predigen. Darum ging es. Und er sagt, Gott hat ihm Gnade gegeben, dass er durch den Heiligen Geist gestärkt worden ist und dass er widerstanden hat und dass das Evangelium in die Weise gepredigt werden konnte, wie es Gott wollte, dass die Nationen zum Glauben, zur Errettung kommen. Richtig? Sagt er hier in seinem Wort. Und er sagt, Gott hat mich bewahrt für sein Himmelreich. Seht ihr, wie Gottes Kraft wirklich, wenn wir in Not kommen, wo wir Feiglinge vielleicht wären, wo wir versagen würden, wo uns wirklich auf gut Deutsch in die Hosen machen würden. Und Gott in seiner Gnade wird da sein. Er wird uns nie verlassen. Und wenn wir versagen, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Gott ist es, der uns auf den rechten Weg wieder führt. Amen. Amen. Danke für die Geduld, dass ihr gehabt habt. Ich hätte noch weitaus viel mehr sagen wollen, aber wir sind wirklich zum Ende gekommen. In dem Sinn, Gott segne euch.